Sie haben ja schon die Debatte kulturelle Aneignung. Wenn ich mir als älterer weißer Mann mich in ein Leben, sagen wir mal, einer farbigen Sklavin auf einer Baumwollplantage der amerikanischen Südstaaten hineinzuversetzen, aber da kommen schon Diskurswächter, ob ich das darf.
Eine Sache anzuschauen, Analyse zu betreiben, nicht zu moralisieren, das hat Wissenschaft zu tun und das ist eigentlich dann auch meine Aufgabe.
Wir leben heute in einer Zeit, wo ja von einem Schriftsteller auch immer erwartet wird, er muss jetzt Flagge zeigen, er muss jetzt Haltung zeigen. Wie gehen Sie damit um?
Na, ich hisse dann meine ganz private Flagge. Die ist weder Regenbogenfarben noch sonst was, sondern ich hisse natürlich gar keine.
Liebe Freunde, liebe Gäste, herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung hier im Kulturhaus Loschwitz. Das Thema an diesem wunderschönen Wintertag kann schwerer, kann gesprächsvoller, kann kontroverser gar nicht sein. Krieg und Frieden von der Macht der Literatur in schwierigen Zeiten. Wenn wir über Literatur sprechen, sprechen wir natürlich über Sprache hier an diesem Ort im Kulturhaus Loschwitz, den wir seit vielen Jahren, aber vor allen Dingen natürlich in den letzten Jahren als ein Ort der Freiheit etablieren wollen, etablieren mussten. Ein Ort, an dem es nicht nur darum geht, Meinungen auszutauschen, denn Meinung, sage ich immer, hat jeder, sondern ein Ort, in dem auch Analyse betrieben wird. In dem Zusammenhang freue ich mich, dass wir heute Abend, heute an diesem Tag, drei Gäste haben. Allen voran natürlich Roger Köppel. Die heutige Veranstaltung ist natürlich auch eine Veranstaltung mit der Monatszeitschrift aus der Schweiz, die Weltwoche. Und ich hoffe, dass sich daraus eine schöne, langjährige Beziehung etablieren lassen wird. Also herzlich willkommen, lieber Roger Köppel. Und zwei Herren sind ihm beigesellt. Herzlich willkommen, lieber Carsten Ganzel, Literaturwissenschaftler, Herausgeber, Biograf und durchaus einer, der sich mit Persönlichkeiten der Literatur, der Kunst, der Kulturausübung auskennt, die wirklich in schwierigen Zeiten sich behaupten mussten. Und natürlich Uwe Tellkamp, Autor, Künstler, auch einer derjenigen, der in den letzten Jahren, ich sag mal so salopp, viel Gegenwind erfahren hat für Analysen, die ihn letzten Endes ein bisschen in diesem Kulturbetrieb ins Abseits gestellt haben. Nun wünsche ich uns allen einen wunderbaren Vormittag, eine wunderbare Veranstaltung. Wie gesagt, ich habe davon gesprochen, dass dieses Thema durchaus kontrovers zu behandeln ist und wir wollen hier in diesem Haus eben wirklich nicht nur Konsens.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Susanne Dagen, liebe Kollegen auf dem Podium, das ist eine große Freude und eine ganz große Ehre, dass ich heute hier sein darf mit dieser hochkarätigen Runde in der Oase der Freiheit. Wir Schweizer würden sagen, das ist so etwas wie die Rütliwiese der Literatur, wo schon Friedrich Schiller einmal formuliert hat, man sich in arglistiger Zeit zum Teil auch etwas verschattet von der Dämmerung im Verborgenen aufhalten muss, weil sonst die Vögte mit ihren scharf gespitzten Lanzen unter Umständen aufmarschieren. Nein, ganz herzlichen Dank. Und bevor ich die Einführung mache, möchte ich einfach noch einmal, meine Damen und Herren, einen tosenden Dankesapplaus an die Hausherrin, an Susanne Dagen hier, dass sie das möglich gemacht hat. Nein, die heutige Veranstaltung ist wie alles Gute aus dem Zufall geboren. Ich hatte ein Gespräch, ein Telefon mit Frau Dagen vor ein paar Wochen. Da habe ich gesagt, Sie, Frau Dagen, ich bin da in Dresden, mache eine Veranstaltung für die Weltwoche. Das ist übrigens eine Wochenzeitschrift, sonst würde sie Weltmonat heißen. Aber macht nichts. Aber wir wollen hier auf die Sprache ganz genau Acht geben. Habe ich gesagt, ich bin in Dresden, sagt sie, ah, ich habe gerade eine Veranstaltung mit dem Carsten Ganzel und dem Uwe Tellkamp. Und da habe ich gesagt, was? Das sind ja zwei meiner Helden der Gegenwart. Das ist doch fantastisch. Können wir am Dienstag nicht noch eine Matinee machen zum Thema Krieg, Frieden, Macht und Ohnmacht der Literatur. Und ich freue mich sehr, dass Sie beide heute da sind. Ich schätze beide und bewundere beide für ihre Arbeit und ich habe diese Arbeit auch kennengelernt über meine Tätigkeit und bin sehr, sehr beeindruckt. Und das Thema, das wir heute besprechen wollen, zum ersten Mal in dieser Zusammensetzung, das ist also ein Hochseilakt ohne Netz und doppelten Boden. Und ich bitte also um wohlwollende Energien im Saal, denn wenn wir spüren, dass Sie das interessiert, dann wachsen wir über uns hinaus hier. Und das Thema, das uns beschäftigt, ist natürlich Schreiben in Zeiten des Wahnsinns. Denken und reden in einer verrückten Welt, wo eben die Inquisitorengesichter, die Guillotinenaugen überall lauern und warten, bis man ein falsches Wort sagt. Und wenn sie kein falsches Wort gesagt haben, dann findet man sicher eins, das man ihnen so im Mund verdrehen kann, dass es dann den gewünschten Sinn ergibt. Also kurzum, wir leben etwas in anspruchsvollen Zeiten heute und wir haben hier auf dem Podium zwei Exponenten und wir fragen uns, und ich werde mir erlauben, auch die eine oder andere gedankliche Anregung einzuspielen, was heißt das eigentlich, wenn wir Kriege haben, wenn der Druck, Stellung zu beziehen, einer bestimmten Meinung zu folgen, wenn dieser Druck das Arbeiten anfängt zu prägen, auch erschwert, wie kann man da, was ist da der Auftrag der Literatur, was muss man überhaupt machen, was muss der Literaturwissenschaftler machen, was bedeutet das für den Journalisten, das sind die Fragen. Und am Schluss wollen wir uns noch an die Frage aller Fragen herantasten, nämlich an das Böse, beziehungsweise an den Umgang mit Gut und Böse, an diese Kategorien, die man ja in der Kunst, in der Wissenschaft, aber eben auch im Journalismus immer wieder vor sich hat. Und deshalb freut es mich ganz besonders, und ich bitte Sie, hier auch nochmal einen Applaus zu spenden, dass wir hier haben, den Literaturwissenschaftler. Sie sind aber mehr, Sie sind auch ein Goldgräber der Literatur. Sie haben in Moskau, in unermüdlicher Arbeit, haben Sie Manuskripte aufgespürt, unglaublich, und Sie beschäftigen sich mit Autoren, mit Autorinnen im Ausnahmezustand, mit einer Frau Reimann, mit einem Ottfried Preußler, mit einem Heinrich Gerlach. Bitte einen warmen Applaus, einen Begeisterungsapplaus für Carsten Ganzel von der Uni Gießen. Und diesen Mann hier muss ich natürlich nicht mehr weiter vorstellen, Uwe Tellkamp, preisgekrönter, hochdekorierter Schriftsteller. Und ich habe mal getitelt, der mutigste Schriftsteller Deutschlands. Vielleicht einer der ganz wenigen, der tatsächlich den Auftrag der Literatur ernst nimmt, Dinge auszusprechen, die manche nicht hören wollen. Nun, ja, Herr, fangen wir gleich bei Ihnen an, Herr Tellkamp. Was ist der Auftrag der Literatur in diesen kriegerischen, extremen Zeiten?
Tja, vielen Dank für die Einladung erstmal, aber es ist eine schwierige Frage. Ich glaube, der Auftrag ist, keinen zu haben. Also, was kann man, ein Literat ist vereinzelt, er lebt und arbeitet in der Stille. Und die Stille ist ja das, was in Kriegszeiten am bedrohtesten ist. Also das Rückzugsgebiet, der Arbeitsraum. Und wenn es einen Auftrag gibt, wenn man das so überhaupt sagen kann, das ist ja schon gefährlich nah an Kunst ist Waffe dran und ähnlichen Dingen, dann sich zu bewahren, seine Meinung im Zweifel für den Zweifel. Ich zitiere hier die Hamburger Band Tokotronik, obwohl die sicher nicht unserer Meinung ist. Offen zu sein für die Gegenposition, ihr im Zweifel Recht zuzugestehen und sich darauf einzulassen, dass es die andere Sicht auf die Welt gibt und dass sie mindestens grundsätzlich berechtigt erst einmal ist und nicht von vornherein abzulehnen. Und die Literatur kann die Stille bewahren oder das versuchen. Und sie kann vor allem, das ist ja ihr Handwerkszeug, auf Sprache achten. Denn Krieg, was sicher unser entscheidendes Thema heute ist, Literatur im Krieg, auch Krieg in der Literatur, beginnt meistens mit Sprache. Mit Sprachformen, Sprachfiguren. Jeder kennt diese verbalen Floskeln, diese Versatzstücke, die dann auftauchen. Und das reinzuhalten und sich den Sinn zu bewahren dafür, was Versatzstück ist, woher das kommt. Und im Zweifel eben das unbelastete Wort zu wählen, das ist eine der Aufgaben, Spracharbeit.
Der amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen, die Korrekturen und so weiter, vielleicht kennen Sie seine Bücher, der schreibt sehr umfangreiche Bücher, der hat mal eine Veranstaltung in Zürich gesagt, die Aufgabe des Schriftstellers besteht eigentlich darin, die unverwechselbare subjektive Wahrheit auszusprechen und diese Stimme, die innere Stimme, die man hat, gegen alle Anfechtungen zur Geltung zu bringen. Und Sie sind ja jemand, der das macht und dann natürlich immer wieder auch angegriffen wird. Und wir leben heute in einer Zeit, Krieg, Frieden, starke Fronten, wo ja von einem Schriftsteller auch immer erwartet wird, er muss jetzt Flagge zeigen, er muss jetzt Haltung zeigen, er muss das Richtige schreiben. Wie gehen Sie damit um?
Na, ich hisse dann meine ganz private Flagge, die ist weder Regenbogenfarben noch sonst was, sondern ich hisse natürlich gar keine. Das ist es eben gerade, Flagge zeigen, das wird verlangt oder man erwartet es. Und im Zweifel sollte der Schriftsteller einer sein, der das nicht tut, der sich verweigert. Das kostet was, aber das gehört zur Stellenbeschreibung.
Ist der Schriftsteller der dieses schnelle Einvernehmen in der Öffentlichkeit ganz gezielt stören und aufmischen muss? Das ist für mich eigentlich immer mehr im Journalismus wichtig geworden. Störe den Gottesdienst, bring die andere Sicht, nicht irgendeine festgefügte politische Meinung zu verbreiten oder gar einen redaktionellen Konsens, sondern die Vielfalt und immer wieder die Möglichkeit, dass man alles auch anders betrachten kann, das eigentlich auszuspielen. Wäre das nicht auch etwas, wäre das nicht eigentlich auch die Aufgabe des Schriftstellers?
Nee, das glaube ich nicht. Also nur dann, wenn er Journalist ist, das gibt es ja, die Doppelbeschreibung, aber er sollte dann auch bewusst sein, dass er in diesem Moment als Journalist auftritt und arbeitet. Das fände ich, wäre die eigentliche Sache von Journalismus, den Konsens zu stören, und eben als vierte Gewalt im Zweifel wieder die Macht zu schreiben oder zu sprechen. Der Schriftsteller hat meiner Meinung nach eine andere, nicht Aufgabe, aber Position. Die Position ist die, dass Literatur eher Sonde ist, eine Reise ist durch Raum und Zeit und damit eine der Weltwahrnehmungsmöglichkeiten, dass man fremde Leben, auch übrigens fremd in der Zeit, dass man ihnen begegnen kann. Also Literatur ist eine Begegnungsstifterin. Ich kann mich unterhalten mit einem römischen Gladiator vor 2000 Jahren oder ich kann mit Simplicissimus durch den 30-jährigen Krieg oder ich kann einer Frau folgen, die jetzt in der Ukraine ein Tagebuch schreibt. Das stiftet Literatur und das kann Literatur. Das ist etwas anderes mit Sprache als Journalismus, der in der Aktualität eher Störfaktor sein sollte.
Aber Sie haben als Schriftsteller die Freiheit, und das ist ja auch das Faszinierende, was ich auch bewundere an Schriftstellern, dass Sie die eigentlich absolute Freiheit haben, in unterschiedliche Lebensentwürfe einzutauchen, unendliche Subjektivitäten auszukundschaften. Nur ganz kurz, ich möchte dann überleiten zu Herrn Gansel. Ist diese Freiheit heute eingeschränkt?
Oh ja, das ist sie. Das kommt immer darauf an, in welche Leben Sie eintauchen. Und Sie haben ja schon die Debatte kulturelle Aneignung, wenn ich mir als älterer weißer Mann erlaube, in eine jüngere, sagen wir mal...
Also so alt sind Sie noch nicht, ja, also, das kann sag ich mal, hier als älterer festhalten.
Also sagen wir, als reifer weißer Mann, wie auch immer, ich bin keine 20 mehr, aber wie auch immer, mich in ein Leben, sagen wir mal, einer farbigen Sklavin auf einer Baumwaldplantage der amerikanischen Südstaaten hineinzuversetzen, aber da kommen schon Diskurswächter, ob ich das darf. Ja. Natürlich darf ich das, ich muss es sogar, denn das ist ja erstmal ein Interesse. Ob das dann dort ankommt, ist eine andere Frage. Aber da fängt es ja schon an. In welche Leben darf man? Kann ich das erlauben? Bin ich Teil eines kolonialen Diskurses in Westeuropa? Und das sind ja schon die genauen Denkvorgaben oder das Sollensdenken, was mich schon stört als Autor.
Ich möchte jetzt den Carsten Gansel ins Gespräch reinnehmen. Und zwar, Sie beschäftigen sich ja, kann man sagen, immer wieder, und wir haben einige Ihrer Bücher hier ausgelegt, mit Schriftstellern und Schriftstellerinnen, die ja tatsächlich den Gottesdienst gestört haben. Die in arglistiger, in schwierigster Zeit Bücher geschrieben haben. Ein Heinrich Gerlach mit seinem Stalingrad-Buch hat im Prinzip die totale Anprangerung der damaligen deutschen Regierung, wie man eine Armee verheizt, einfach in den Tod schiebt. Sie haben eine Frau Reimann jetzt porträtiert, die natürlich auch in der DDR angestoßen ist und den Ottfried Preußler, den Kinderbuchautor, wo Sie auch wieder unglaubliche Manuskripte aufgespürt haben. Also Sie sind eigentlich spezialisiert darauf, solche Störenfriede der Literatur akademisch zu erforschen.
Das hört sich sehr gut an, vielen Dank.
Stimmt es auch?
Ja, ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, wenn gesagt wird, ja, das ist so ein Schatzsucher, weil das so etwas zufällig aussieht. Sondern dahinter steckt ja schon ein bestimmtes Konzept und da stecken bestimmte Gegenstände, mit denen man sich beschäftigt. Ich komme da auch gleich drauf zurück. Ich würde ganz gerne, wenn es erlaubt ist,
hier ist alles erlaubt, es muss einfach intelligent sein.
Ich würde ganz gern nochmal hier uns drei, weil Herr Telkamp hat das eigentlich angesprochen, finde ich, uns drei voneinander trennen, um uns dann wieder zu verbinden. Also eigentlich sind wir ja hier drei Personen, die aus ganz unterschiedlichen, wenn man das mal so sagen darf, mit Niklas Luhmann, dem ich viel verdanke, dem wichtigen Soziologen, aus unterschiedlichen Teilsystemen kommen. Also mit Ihnen haben wir den Medienvertreter, das Mediensystem. Herr Telkamp ist die Literatur und ich bin sozusagen der Wissenschaftler. Nicht aus Eitelkeit, nur deswegen habe ich die Bücher hingelegt, weil man muss ja heutzutage immer auch signalisieren, dass man mit dem Gegenstand, über den gerade geredet wird, auch was zu tun hat. Aber jetzt kommen wir dazu und das ist, glaube ich, der Punkt, über den wir ja auch reden können und müssen. Wenn wir über die Medien sprechen, also über das Mediensystem, dann geht es, glaube ich, vor allen Dingen um bestimmte Systemlogiken, die sich von uns, der Wissenschaft und vom Autor Uwe Telkamp unterscheiden. Die Medien funktionieren nach dem Prinzip der Selektivität, sage ich mal, der Nachrichten, der Auswahl von Nachrichten. Und sie wollen nicht, sage ich mal, und das sagt Luhmann, nicht ich zitiere ihn jetzt, die wollen streben nicht nach Wahrheit. Also im klassischen Sinne, wie das die Wissenschaft eigentlich tun sollte, sondern es geht um die Darstellung von Normverstößen, oftmals. Hinzu kommt, wenn ich das auch noch sagen darf, entscheidend für die Medien ist das Verhältnis von Information und Nichtinformation. Also wenn das nicht so wäre, dann würden die Medien kollabieren. Sie müssen also, auch Sie, Herr Köppel, müssen jeden Tag auswählen, was aus einer Nichtinformation zur Information wird. Sonst gucken wir uns an, die Tagesschau, gucken wir uns an, ZDF heute. Die spannende Frage dabei ist immer, was wird zur Nachricht und was wird nicht zur Nachricht?
Genau, und das ist ja die Frage, jetzt haben Sie natürlich brillant über mich geredet, aber ich möchte eigentlich über Sie reden. Was ist denn eigentlich für Sie, was ist denn für Sie eine Nachricht oder was ist denn für Sie ein Forschungsgegenstand? Und ich glaube eben, Sie sind auch eigentlich Sie sind im Grunde auch ein wie jeder gute Wissenschaftler, müssen Sie auch ein Dissident sein. Und das ist ja die Spannung, der Widerspruch. Heute drängt alles zum Konformismus. Alle müssen das Männchen machen, alle müssen Fahne zeigen. Aber das Interessante fängt ja dort an, wo der Widerspruch beginnt. Karl Popper, die Falsifizierung, ich kann eben auch ein bisschen da auftrumpfen mit den Intellektuellen, Karl Popper, die Falsifizierung der herrschenden Theorien ist doch die Aufgabe des Wissenschaftlers und Sie machen das.
Ich komme gleich darauf zurück, auf mich. Ich habe ja noch Herrn Telkamp, weil das ist genau das, was wir jetzt hier eben diskutiert haben und was Sie ja auch gefragt haben. Also es ist ja letztendlich so, dass mit Kunst und Literatur schafft sich, wenn wir so wollen, Systeme die Möglichkeit, in bestimmten Räumen zu diskutieren, aufzustören, zuzuspitzen. Also Luhmann würde jetzt sagen, bei Literatur und Kunst geht es um das Sichtbarmachen des Unsichtbaren. Das ist Aufgabe der Kunst und deswegen muss in meinem Verständnis natürlich Kunst nicht nur, aber auch vor allen Dingen eine aufstörende Funktion haben. Wenn sie das nicht macht, dann kann es zum Problem werden. Was noch ganz entscheidend ist, und das macht auch Kunst, und da gibt es eine Verbindung zu mir oder zur Wissenschaft, es geht letztendlich um die Selbstbeobachtung von Gesellschaft. Also Literatur ist eine der herausgehobenen Möglichkeiten der Reflexion von Gesellschaft. Wenn diese Aufgabe der Kunst, der Literatur aufgegeben wird, dann wird es problematisch. Und jetzt komme ich zur Wissenschaft. Wissenschaft, da würde ich Ihnen widersprechen. Wissenschaft ist keine Dissidenz. Wenn sie das wäre, dann wären wir in totalitären Verhältnissen. Wissenschaft ist dazu, in meinem Verständnis, da Analyse zu betreiben. Natürlich im klassischen Sinne Selbstbeobachtung. Und jetzt zitiere ich mal Uwe Jonsson, weil ich glaube, dass er das hervorragend ausgedrückt hat. In den Jahrestagen, im letzten Teil, lässt er seine Person Gesine bedenken, ja, was dann nun Studieren bedeutet und was Wissenschaft bedeutet. Dann sagt Gesine zu ihrer Tochter, Es kommt darauf an, eine Sache anzusehen auf alle ihre Ecken und Kanten und wie sie miteinander zusammenhängen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende oder mit das Entscheidende, eine Sache anzuschauen, Analyse zu betreiben, nicht zu moralisieren. Das hat Wissenschaft zu tun und das ist eigentlich dann auch meine Aufgabe. Ich bin nicht dazu da, sagen wir mal, das habe ich schon 2016 gesagt an verschiedenen Stellen, ich bin nicht der Regierungssprecher von Frau Merkel oder eines anderen, sondern mein Job besteht darin, gegebenenfalls den Finger analytisch auf Wunden zu legen, mit denen ich befasst bin.
Und hat nicht auch der von Ihnen gerade zitierte Uwe Jonsson, ich glaube, das haben Sie mir sogar einmal erzählt, hat nicht einmal der von Ihnen zitierte Uwe Jonsson einmal gesagt, dass ein Schriftsteller, vielleicht auch ein Wissenschaftler, in der Lage sein sollte, die Welt auch durch die Augen einer anderen Person anzuschauen. Und das ist etwas, ich suche hier immer etwas den Widerspruch oder den Anstoß, das ist etwas, was für mich in der heutigen Zeit, ich meine, die Menschen neigen immer zum Harmonismus und zum Konformismus und zum Herdentrieb, aber mein persönlicher Eindruck ist, dass da diese Legionen der Meinungseinfalt, die Panzerbataillone der Gleichförmigkeit und all diese Schießscharten, die sind heute schärfer ausgerichtet. Und ich bilde mir ein, aber vielleicht ist das schon eine Alterserscheinung, ich bilde mir einfach ein, dass diese Räume des freien Redens, freien Nachdenkens überall etwas schwieriger zu erstreiten geworden sind. Und ich weiß natürlich, Sie sind da in einer öffentlich-rechtlichen Institution, kann natürlich alles gegen Sie verwendet werden, was ich Sie frage, selbstverständlich. Aber wie ist denn das bei Ihnen an der Uni? Erleben Sie das oder ist die Uni Gießen eine Art paradiesische Zone, wo man einfach noch in absolut unbefleckter Freiheit forschen kann? Oder spüren Sie diesen Meinungsbeton? Spüren Sie den auch?
Die Aussage von Jonsson ist, glaube ich, eine ganz entscheidende für die Gegenwart. Sie haben es ja eben anzitiert. Die Möglichkeit, sich zu schaffen oder die Chance zu haben oder die Erfahrung zu haben, die andere Seite mit ihren eigenen Augen zu sehen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Das bedeutet sowohl für Literatur natürlich ganz besonders, aber selbstverständlich auch für Medienvertreter und natürlich für die Wissenschaft bedeutet das eine Perspektivenübernahme. Das bedeutet natürlich auch im weitesten Sinne, dass man Empathie zu entwickeln hat für diejenigen, die auf der anderen Seite stehen. Und das ist etwas, was natürlich mitunter in der Gegenwart, so scheint mir, teilweise verloren geht, weil die Forderung existiert, zumindest wird sie so ganz stark popularisiert, nur die eine Seite zu sehen. Und da kommen wir dann letztendlich in einen kriegerischen Diskurs, die Guten und die Schlechten.
Oder es geht zum Beispiel an dem Punkt, wenn ich jetzt schaue in englischen Universitäten, aber zum Teil auch in der Schweiz, aber in England, Amerika ist das, glaube ich, ganz ausgeprägt, wenn Sie bestimmte Themengebiete untersuchen, dann ist eigentlich nur ein Forschungsresultat erlaubt. Dann ist keine Ambivalenz, also das, was Sie eigentlich einfordern, die Analyse, die sozusagen auch in den Grauschattierungen folgt. Es wird doch heute auch vom Wissenschaftler erwartet, dass er, ich sag mal, die offiziellen Wahrheiten bestätigt.
Ja, das ist eine gute Pointierung oder auch Zuspitzung oder auch Beobachtung von Gegenwart. Sie haben mich gefragt, wie es in Gießen ist. Ich bin Literaturwissenschaftler, ich bin im Institut für Germanistik und ich habe das auch schon mal früher geschrieben. Für mich ist, ich bin seit 95 in Gießen, also von der Uni Greifswald gewissermaßen nach Gießen gewechselt. Und für mich ist die Universität Gießen oder auch das Institut ja ein Glücksfall gewesen, von mir aus, wenn Sie so wollen, ein Hort der Freiheit. Ich habe bis zum heutigen Tag das, wovon wir sprechen und was möglicherweise an anderen Universitäten hier und da gang und gäbe ist, das habe ich bis zum heutigen Tag nicht erlebt. Und ich gehe deswegen davon aus, dass ich selbstverständlich als jemand, der Wissenschaftler ist und der von sich verlangt, eine Sache anzusehen auf all ihre Ecken und Kanten und wie sie miteinander zusammenhängt, dass ich das selbstverständlich machen werde und machen kann. Mhm. Und da interessiert mich an der Stelle überhaupt nicht. Ob es da Positionen gibt, die meinen, ich müsse das nicht tun oder ich habe etwas anderes oder ich soll staatstragend sprechen. Das hängt ja nebenbei bemerkt, und da wären wir auf einem anderen Feld, das Uwe Tellkamp angesprochen hat, kulturelle Aneignung. Ne? Also die Gegenstände, mit denen ich mich befasst habe, die wähle ich mir selbst. Ich laufe also nicht irgendwelchen Töpfen hinterher, auch wenn ich das natürlich eingestandenermaßen auch gemacht habe, wo ich glaube, dass es Erfolg haben könnte. Aber grundsätzlich glaube ich, und das ist eine strategische Frage von Wissenschaft, Wissenschaft hat, also derjenige, der sie betreibt und betreiben kann, das ist ja heutzutage ein hohes Gut, der hat dann also letztendlich auch die Pflicht, das ernsthaft zu machen und das, was Luhmann sagt, zu praktizieren, Wahrheitssuche.
Wahrheitssuche. Ich möchte gerade überblenden noch einmal, wir reden ja über den Krieg hier auch, nicht wahr? Wir leben in kriegerischen Zeiten, dann in Kriegszeiten wird der Mythos wichtig. Also die große sinnstiftende Erzählung und die Leute werden immer einsortiert. Ist das schon ein Versteher oder ist das schon ein Befürworter oder was auch immer? Hier mal ganz direkte Frage, wäre es nicht interessant, jetzt den definitiven Putin-Roman zu schreiben? Ich meine, das wäre doch ein Stoff, der geradezu Hollywood-Qualitäten hätte. Der Versuch, ich meine, ja, es gab doch den Radetzky-Marsch, den ganz berühmten Roman. Genau, das Eintauchen in die Subjektivität eines Menschen, der angeblich gar kein Mensch mehr ist. Also ich kann mich erinnern, nur ganz kurz, in der Weltwoche, in den 30er Jahren hat die Annemarie Schwarzenbach, eine Schweizer Schriftstellerin, hat einen Aufsatz geschrieben über die Freundin von Stalin. Und ich habe mir dann die Überschrift angeschaut, hat sie gesagt, wer ist die Frau, die das Herz des Herzlosen erobert hat? Und das fand ich, das war für mich unglaublich moderner Journalismus. Und wenn ich jetzt hier gleich mal so reingrätsche, Uwe Tellkamp, der definitive Putin-Roman. Ich glaube, die Bundesrepublik wäre völlig aus dem Häuschen, aber vielleicht braucht es genau das jetzt.
Ja. Also die Frage ist, ob ich das Häuschen dann brauche.
Ob es das noch gibt.
Ja, es gibt ein sehr gutes Buch über Putin, Putins Netz. Kann ich gleich mal Werbung machen. Und so abseitig ist das nicht. Also ich glaube, Sie wissen es, Putin ist ja hier lange stationiert gewesen.
Eben gar nicht so weit entfernt. Also Sie wären eigentlich prädestiniert. Das wäre auch keine kulturelle Aneignung. Das wäre sozusagen eine Beschreibung des Nahbiotops gewissermaßen.
Also ich glaube, wir müssen hier für die Zensoren, die das dann auf YouTube sehen, müssen wir klar trennen.
Wir begrüßen Putin. Auch die Zensoren auf YouTube hier.
Ja, das ist eben genau das, was interessant ist, die Ambivalenz des Bösen oder des Menschlichen. Und das wäre, wenn wir über Aufgaben von Literatur reden, die eine, die mich interessieren würde, inwieweit der Schriftsteller in der Lage ist, von den Zuschreibungen abzusehen und sich für den Menschen oder für die Beweggründe zu interessieren, also auch zum Teil, ich will nicht sagen zu sympathisieren, aber zumindest sich darauf einzulassen, auf die fremde Erzählung. Ich bin kein Putin-Versteher, das will ich auch nicht sein, aber eine Figur ist nie nur böse. Ein Wallenstein bei Schiller ist ambivalent. Das ist ein genialer Feldherr und gleichzeitig vermutlich auch ein Schurke. Und so ist es beim Napoleon-Film, der jetzt anläuft, offenbar eben auch. Ne? Und Literatur, die den Namen verdient, sollte sich darauf einlassen. Manchmal ist das schwer, vor dieser schwarzen Sonne dann auszuweichen. Also es ist wie Ikarus. Ab wann schmelzen die Flügel?
Genau.
Das ist eine schwierige Sache und manchmal geht es schief. Aber mir ist einer, der sich einlässt drauf und das Risiko eingeht und dem die Flügel wegschmelzen, lieber als einer, der nur am Rande steht und die anerkannten und besprochenen Bücher schreibt, die aber nicht ins Herz des Menschlichen gehen. Und das Herz des Menschlichen ist ein Herz der Finsternis.
Und das Interessante scheint mir eben zu sein, ich bin ja kein Literaturwissenschaftler, aber ich habe so ein bisschen aufgeschnappt. Es gibt ja, glaube ich, auch die Theorien von Schiller, dass der Mensch auch im Literarischen, in der Kunst, ist sozusagen in einem spielerischen Modell. Das heißt, er kann verschiedene Möglichkeiten einmal beschreiben, ergründen. Und müsste nicht gerade eine Hauptaufgabe der Literatur darin bestehen, gerade jene Stoffe, die eine derartige Polarisierungskraft und eine geradezu absolutistische Einseitigkeit ausstrahlen, dass man genau dort hineinsticht, um den Leuten die falsche Selbstherrlichkeit ihres moralischen Urteils zu zertrümmern. Es gibt ja den berühmten Satz von Patricia Highsmith, der Krimi-Autorin, da sitzt der Massenmörder Ripley am Klavier und sagt, «Nobody thinks he's a bad person». Niemand denkt, er sei ein schlechter Mensch. Auch der Massenmörder hat vermutlich das Gefühl, subjektiv bin ich gerechtfertigt, ich habe da was auch immer. Also das Hirn ist eine Fälscherwerkstatt und jeder kann sich etwas vorgaukeln. Aber ist nicht gerade das sozusagen der Griff in den Giftschrank eine Verpflichtung der Literatur? Weil der Mensch, wie Sie sagen, am Schluss lauert das Herz der Finsternis. Aber es ist vermutlich auch nicht so finster, wie die FAZ und die Bild-Zeitung immer schreiben.
Ja, es gibt, also wenn wir bei dem Thema sind, vielleicht kennt der eine oder andere das Buch Die Schatzinsel. Da gibt es die Figur des Billy Bones, des Steuermanns, der am Anfang in dieses Gasthaus kommt und wo Jim Hawkins dann die Schatzkarte findet und eben auch ein paar Muscheln. Da sagt er, dieser finstere Seebär, der ja laut seinem Buch so und so viele Überfälle gemacht hat als Pirat und Leute abgeschlachtet hat, aber er hat diese Muscheln aufgesammelt. Das sind die unergründbaren 10%. Das habe ich nie vergessen als Kind. Und das ist so was wie eine Mahnung. Ich bin nicht der Meinung, dass die Literatur die Aufgabe hat, immer nur zu provozieren und in die Themen reinzugehen. Das hängt davon ab, wie Sie persönlich veranlagt sind als Autor. Ich verstehe, was Sie meinen, aber ich bin der Meinung, dass, vielleicht können wir uns unterhalten, eher eine Sache für den Journalismus wäre oder sein sollte. Für mich würde eine Provokation auch darin bestehen von Literatur, dass sie nicht provoziert. Ich bin schon dankbar.
Also die Provokation der Nicht-Provokation.
So, also dass einer zum Beispiel eben mal nur, wie Brecht sagt, ein Gedicht über Bäume schreibt. Und zwar ungegendert von mir aus und ohne People of Color und irgendwelche Rücksichten, sonst was, sondern das, was normales Leben auch sein kann, das ist auch manchmal Provokation, sagen wir mal, in unserer Hinsicht. Nicht immer nur wieder die Grünen wettern, nicht immer wieder das Gendern wettern, sondern mal nichts machen. Leise sein, still sein, auch das ist provokativ. Krieg, was, oder weil Sie sagen, ja, was wäre da eine Aufgabe? Das, wie gesagt, was interessiert einen dann als Literaten? Wir sind, glaube ich, in der Zone von Vorkrieg oder Vorfeld von Krieg. Im Militärischen nennt man das Glacis. Und Krieg hat ja Merkmale, die man in der Literatur finden kann. Also es ist zum Beispiel ist Krieg etwas, das die Verwirrung von zeitlicher Abfolge hervorbringt. Also Krieg ist ein Durcheinanderwerfer, ein Diabolos, was der Diabolo, der Durcheinanderwerfer ist. Oder ich habe assoziative Bilderfluten. Krieg ist immer Bilderkrieg. Es dringt in die Sprache ein. Elemente von Wahn werden auftauchen. Also Krieg ist paranoisch. Es bricht das Gewohnte und Normale auf. Und jeder Krieg hat Teufelskreise. Und das heißt, wenn wir über Literatur im Krieg sprechen, können wir auch über Krieg in der Literatur sprechen. Es gibt Kriegsbücher, die den Krieg nicht thematisieren, sondern indem sie Zeit auflösen, indem sie Teufelskreise thematisieren, indem sie Wahn thematisieren. Und das kann den Krieg viel authentischer spiegeln und provokativer spiegeln, als es ein Kriegsroman macht, der nur schreibt, wer wen abschlachtet.
Aber Krieg in der Literatur heißt auch, dass zum Teil Literaten gegeneinander Krieg führen oder dass gegen einen Autor Krieg geführt wird, weil er eben das schreibt, was die anderen vielleicht nicht unbedingt hören wollen.
Zum Beispiel, das ist möglich, aber das ist ja, ich glaube, also ich kann nicht für alle sprechen, aber für mich, ich gehe nicht an ein Buch heran, ich will jetzt mal maximal provozieren, sondern mich interessiert eine Figur. Diese Figur kann natürlich in ihrer Zeit stehen und kann mit der Zeit sich auseinandersetzen müssen und sollte aber Irrtum und Zweifel immer bewahren.
Es ist mir also nicht gelungen, Sie zu diesem definitiven Putin-Roman zu überreden. Ich werde dann noch mal später mich von einer anderen Seite anschleichen.
Herr Köppel, darf ich mal reingehen? Ja, bitte. Ja, der Putin ist ja nur ein Beispiel. Wie wär's denn mit dem Roman über den Bösen?
Ja klar. Ja. Warten Sie, wir wollen jetzt noch nicht den absoluten, den Höhepunkt des heutigen Gesprächs, das wollen wir uns noch schön, also das absolut Böse, das kommt dann am Schluss, das dürfen wir nicht so im Vorbeigehen schnell abfrühstücken. Ich habe Sie kennengelernt, Herrn Ganso, als den Herausgeber und den Schatzsucher, den Schatzentdecker dieses Manuskripts hier, Durchbruch bei Stalingrad, Heinrich Gerlach.
Ich stand im Buchladen, habe gesehen, was, Gerlach, noch nie gehört, Verlag, GB, keine Ahnung, Stalingrad. Gut, das könnte interessant sein. Und dann schaue ich da drauf, 1949 vom russischen Geheimdienst konfiszierte und nun in russischen Archiven wieder aufgespürte Urfassung des großen Antikriegsromans. Und dieser Roman, die Geschichte dieses Romans, manche von Ihnen mögen ihn kennen, das ist ja selber schon ein Roman, wie dieser Roman entstanden ist. Und das ist ja ein Autor, der Heinrich Gerlach, der hat etwas erlebt, was zum Glück die meisten von uns nicht erlebt haben, nämlich die Hölle von Stalingrad. Und was sagt ein Literaturwissenschaftler, der sozusagen in diese Welt und in diesen Geist und in diese Subjektivität eintaucht? Was haben Sie durch Ihre Beschäftigung mit Heinrich Gerlach über den Schriftsteller im Krieg gelernt?
Schöne Frage, schöne Frage.
Halt, die Frage ist noch nichts. Wir erwarten die Antwort. Ja, ja. Die kommt's an.
Ich komme nochmal auf das zurück, was Sie auch schon angesprochen haben, was Uwe Tellkamp gesagt hat. Er hat sich ja gegen sie gewehrt, zur Wehr gesetzt. Er hat gesagt, nee, das ist nicht so.
Taktische Manöver, aber
ja, das ist nicht so. Es geht mir nicht um absolute Provokation und es ist sicherlich auch bei Uwe Tellkamp so, dass er sich die Stoffe und die Texte, die er schreibt, nicht von irgendwelchen Gegebenheiten vorschreiben lässt, sondern das ist ja etwas, was in einer Person, einem Autor wächst. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, also an anderer Stelle, für Autoren ist ganz wichtig Herkunft, Werdegang, emotional, geistiger Charakter. Und es gibt Autoren, die werden sich mit allen Kräften dagegen wehren, irgendetwas über Krieg zu schreiben. Das ist nicht ihr Thema. Und wir wären dann bei einem Aspekt, den ich ganz spannend finde, da sprechen Sie mich ja eigentlich auch mit an, von einem sogenannten stoffspendenden Glück. Das ist eine Aussage von Maxim Biller, die hat er, glaube ich, 91 getroffen. Und da sagt Biller, das mag sich jetzt makaber anhören, sein stoffspendendes Glück sei der Umstand, dass er gezwungen ist, sich mit Auschwitz zu beschäftigen. Und das ist ein Riesenunterschied zu seinen Generationskollegen, die diese Erfahrung überhaupt nicht haben. Und jetzt wären wir natürlich bei Grundfragen auch von Literatur. Und ich zitiere jetzt einfach nochmal Franz Fühmann, der mir da einfällt. Franz Fühmann hat davon gesprochen.
Wer ist Franz Fühmann? Entschuldigung.
Franz Fühmann, ein ganz wichtiger DDR-Autor.
Ah, Entschuldigung. Ja, also ich bin Journalist. Ja. Ihr könnt nicht zu viel von mir erwarten. Also, pardon. Nein, ich will jetzt also keine professorale Besserwisserei hier an diesem Podium. Ich erkläre es gleich ein paar Schweizer Schriftsteller, die Sie nicht kennen. Dann. Nein, ich kann mich schon wehren. Nein, so geht's nicht. So geht's hier nicht. Nein, bitte.
Sie müssen trotzdem zuhören jetzt. Also, er sagt, Literatur liefert Modelle. Und dann, ja, was für welche? Das sind Modelle von Menschheitserfahrung, die Literatur zu liefern hat. Und dazu gehört natürlich auch das Böse, über das Sie jetzt schon angefangen haben zu sprechen. Aber jetzt haben Sie mich gefragt mit Blick auf Stalingrad. Ne? Es war ein langer Weg bis zu diesem Punkt. Also ich habe mich dann davor ja mit Kriegsromanen beschäftigt in Ost und West. Und da gab es dann in dem erschienenen Roman Die verratene Armee, gab es diese Aussage, ja, es hat dieses Manuskript gegeben, das ist ihnen vom russischen Geheimdienst abgenommen worden. Und da kam dann der Impuls, sag ich, mein Gott.
Kennen Sie diese Geschichte mit der verratenen Armee und diesem Manuskript, das der Schriftsteller...
Will ich jetzt gar nicht erzählen.
Nein, ich sage nur ganz kurz, als Fußnote. Der Gerlach, Offizier der Wehrmacht in Stalingrad, schreibt dieses Buch. Er kommt durch eine Gefangenschaft, schreibt dieses Buch fertig, das Buch wird ihm weggenommen, wird quasi eingesargt in einem Archiv in Moskau. Er kommt zurück nach Deutschland, wird Lehrer, wird hypnotisiert. Das wird groß als Boulevardgeschichte gemacht. Aus der Hypnose schreibt er einen Roman, sozusagen nochmals diesen Roman, Die verratene Armee. Und Herr Ganzel mit einer wirklich Meisterleistung, das muss man hier einfach mal sagen, Sie haben dieses Originalmanuskript aufgespürt in Moskau, sozusagen die Urform jenes Bestsellers. Das ist also die Hintergrundgeschichte. Und dieser Gerlach hat also aus Führungsposition diese Hölle erlebt. Und das ist doch eine Extremerfahrung. Was zieht man da raus als Wissenschaftler?
Ja, dass man sich vor Vereinfachung hüten muss. Es ist ja in der zweiten Fassung stärker als in der ersten Fassung, ist etwas entwickelt worden bei Gerlach, mit dem alle Kriegsromane nach 1945, also 1949 in der Bundesrepublik und dann auch durchaus in der DDR zu tun bekommen haben. Und das ist das sogenannte soldatische Opfernarrativ. Ich versimpel das jetzt ganz stark. Das bedeutet, vorn steht der Russe, hinten stehen die Kettenhunde, was sollten wir tun? Und 68 in der Folgezeit ist natürlich die Frage gestellt worden, warum haben die darüber nicht gesprochen, diese Typen, die das doch erlebt haben. Und man ist ja geneigt als Jüngerer, das ist ja in der Gegenwart genauso, als Jüngerer das, was andere die Generation vorher gemacht hat, mit einem ausgesprochen kritischen Blick zu sehen. Und das glaube ich, als ich das Buch dann gefunden und nochmal die Urfassung gelesen habe, da ist mir bewusst geworden, so einfach funktioniert das nicht. Ne? Denn diese Frage, was sollte ich tun, ist eine ungeheuer existenzielle und substanzielle. Und natürlich kann man Vorwürfe machen, aber das hat mich dann, und sagen, warum habt ihr darüber nicht gesprochen? Und da sind wir bei einem nächsten Punkt, der ja Kriegsromane oder Leute, die Krieg erlebt haben oder die Flucht erlebt haben, die Vertreibung erlebt haben, das sind Personen, die in irgendeiner Weise, man muss sich vor dem Begriff, muss man vorsichtig sein, weil der Begriff Traumata in der Gegenwart permanent für alle möglichen Dinge genutzt wird, also überzogen, wie ich finde. Diese Leute, die in Stalingrad waren, die Krieg erlebt haben, die gesehen haben, wie neben ihnen, wie es immer, muss man in Anführungszeichen sagen, der Kamerad plötzlich nicht mehr existierte, oben auf dem Baum klebte oder nur die Reste davon. Diese Leute haben ein Trauma erlitten. Und die wenigsten konnten davon sprechen, weil sie auch keinen Gegenüber hatten. Sie hatten keinen, mit dem sie kommunizieren konnten. Und das ist ja das sicherlich auch ein Problem der Gegenwart, dass es eine Kommunikation geben muss über Problemlagen, über Traumata, aber auch über die vielen Kleinigkeiten des Daseins. Mir ist an der Stelle jedenfalls bewusst geworden, dass man das, was wir zuerst gesagt haben, die andere Seite mit ihren eigenen Augen sehen muss und hoch vorsichtig zu sein hat, wenn es darum geht, eindeutige Wertungen abzugeben oder anzufangen zu moralisieren. Da muss man, glaube ich, einen Abstand herstellen.
Und das ist ja heute eigentlich, also so spüre ich das auch als Journalist jetzt in meiner Arbeit, eben, ich muss natürlich da oft, muss man sich mit Dingen auseinandersetzen und da werden dir Themen laufend zugeworfen und eben da werden bestimmte Erwartungen damit verbunden, dieser Druck zu moralisieren und quasi immer noch den Beipackzettel zu liefern. Achtung, hochgiftig, hier sind ja Gedanken drin, die ihre Vorbilder, die ihre Vorurteile erschüttern könnten und so weiter. Das ist doch etwas, was im akademischen Betrieb auch eine große, eine wachsende Rolle spielt. Also ich sehe das an der Universität Zürich. Als ich noch dort Geschichte studiert habe, hatten wir eine Vielfalt von Professoren, unterschiedlichst etwas ausgerichtet. Jetzt ist mehr oder weniger alles links in den Geisteswissenschaften in Zürich. Nichts gegen das Linke. Von mir aus darf es auch die Linken geben. Aber ich bin einfach, wissen Sie, ich komme aus einer Bauernfamilie, ich bin gegen Monokultur. Oder? Das laugt dann etwas, das laugt dann irgendwann die Böden aus. Und da musst du ein bisschen schauen, dass da ein paar unterschiedliche Blümchen auf der Wiese sind. Und ich habe einfach den Verdacht, sie streiten das hier natürlich virtuos und sehr gekonnt ab, aber für mich sind sie eben doch einer, der unter dem auf höchstem natürlich akademischem Niveau leidet. Und deshalb interessieren sie sich genau für solche Leute, für einen Gerlach, für den Ottfried Preußler, der ja auch eigentlich ein subversiver Kinderautor war mit Stoffen, für die man heute vielleicht sogar eine Buße bezahlen müsste bei Frau Faeser. Oder dann haben Sie, ja, Sie haben die Frau Reimann, haben Sie jetzt porträtiert, auch eine solche Schriftstellerin. Also nochmals die Frage, das ist doch auch die Aufgabe der Literaturwissenschaft, immer wieder in jene Bereiche vorzudringen, die die Leute vielleicht etwas von sich weisen.
Ja, na klar, das ist ja das, was ich auch immer wieder unterstreichen würde. Und wenn Sie jetzt von Zürich sprechen und von Kolleginnen oder auch Kollegen dort, die sich gewissermaßen einer bestimmten Linie unterordnen oder anpassen, dann ist das etwas, was aus meiner Sicht mit Wissenschaft nicht vereinbar ist. Weil Wissenschaft, und ich sage es ja nochmal, nicht weil ich das nicht selber sagen kann, aber ich sage es nochmal mit Luhmann, Wissenschaft geht es darum, die Wahrheit aufzusuchen. Ich lasse das jetzt mal so allgemein. Und Da kann mich an der Stelle überhaupt nicht interessieren, wie der gerade gegenwärtige Offizialdiskurs funktioniert, sondern ich habe eine Sache nach bestem Wissen zu betrachten und zu analysieren. Es gibt diese schöne Aussage, die kennen Sie bestimmt oder vielleicht nicht. Ich erinnere mich an meine Musiklehrerin. Die sagte immer, das war eine ältere, ein Fräulein, Fräulein Werner war das. Das ist jetzt zig Jahrzehnte her. Die sagte immer, wir saßen in einem großen Raum und da sagte sie immer, eine Hand nimmt die Tischplatte, die andere den Riegel, weil das automatisch, wie es in Hörsälen auch ist, kann man es hochschieben, weil es sonst so knallt. Und dann ging es um Mozart. Und dann Mozart wurde, sein Vater sagte, aber warum schreibst du nicht das, was die Leute hören wollen? Und da sagt Mozart, nein, mein Vater, ich kann nur das schreiben, was eine innere Stimme mir eingibt. Das betrifft den Künstler in diesem Fall, das betrifft den Literaten in diesem Fall und das betrifft natürlich in gewisser Weise auch Wissenschaft. Wissenschaft hat nach Kategorien zu arbeiten und hat sich dagegen zu wehren, vereinnahmt zu werden.
Natürlich, das ist das ideale Bild und ich will hier auch nicht in Weinerlichkeit ausbrechen, aber es ist eine Tatsache und das höre ich auch von vielen Leuten, nicht nur in Deutschland, ich erlebe es zum Teil in Berlin, das ist ja zum Teil unglaublich, was da für eine Stimmung, also für eine Stimmung herrscht. Und es gibt viele Leute, die haben sich einfach zurückgezogen, die getrauen sich gar nicht mehr dazu zu reden oder sie bringen ihre Meinung nicht. Und jetzt kommen wir auf das Thema, was in dem Sinn natürlich das Brisanteste ist. Und zwar, darf man als Schriftsteller dem Teufel die Hand schütteln? Oder ist das in der heutigen Zeit nicht mehr erlaubt, muss man sozusagen um alles, was eben moralisch nicht erwünscht wird oder was gesellschaftlich verdammt und für schlecht erklärt wird, musst du da eben auch als Schriftsteller sozusagen den sprachlichen Todesstreifen darum herum machen, dass niemand da reingeht? Oder eben ist nicht gerade die Erkundschaftung des Bösen das Interessanteste und das, was heute aber am meisten bekämpft und nicht zugelassen wird?
Das geht in die eigentlichen Bereiche rein. Also darf man Teufel die Hand schütteln? Man darf.
Schriftstellerisch.
Ja, man darf, aber man sollte ein Stück Seife dabei haben.
Klar. Ich bringe das Zitat übrigens nur zum Sagen, das ist ein Zitat, das kommt von dem früheren Präsidenten des Internationalen Roten Kreuzes. Der hat gesagt, wenn wir helfen wollen, dann muss ich auch dem Teufel die Hand schütteln, damit ich den Gefangenen, zum Teil von fürchterlichen Diktatoren, da etwas Gutes tun kann. Und ich muss mich verabschieden von diesem Moralismus, von dieser geblühten, reinen Gesinnungsunbeflecktheit. Und da muss ich halt hineinsteigen. Klar, du musst am Schluss wieder duschen, aber als Schriftsteller ist doch das geradezu die Aufgabe, genau diese Abgründe auch des Menschlichen zu erforschen und aber immer noch darzustellen als Teil des Menschlichen. So gesehen ist man dann immer unter dem Vorwurf, ja, der verharmlost jetzt das wieder. Ja, das ist der Versteher, das ist der Verharmlose.
Ja, oder er ist es selbst.
Das ist ja das oder er ist es selbst, das ist dann quasi...
Das ist, da berühren wir schon den Bereich der Angriffe auf Kunst und damit eben auch auf Freiheit. Ich verstehe Kunst immer als einen Ausdruck von Freiheit. Also ein Künstler, wie Brecht sagt, ist einer, auf den könnt ihr nicht bauen. Der hat schon einen Kompass und ich habe zum Beispiel auch selber meine Meinung zur Politik und als Citoyen habe ich die. Aber als Künstler bin ich Anarchist oder Anarch. Das heißt, es ist relativ und hier gibt es eben keinen Kompass. Ich muss ins Dunkle hinein. Dort fängt es ja an, interessant zu werden. Dort, wo die Sicherheiten wegbrechen, im Bergwerk unten, wo das Geländer aufhört. Dort gibt es ja den Vortrieb. Aber das können andere Kollegen ganz anders halten. Das ist immer eine Frage des persönlichen, der persönlichen Anlage. Ja, mit dem Teufel nochmal. Ja, das sollte man tun, wenn man das Bedürfnis hat, Gesellschaft zu erforschen und zu erkunden als Künstler. Es gibt aber auch andere. Es gibt ja Maler, sind wir in einem ganz anderen Bereich. In der Literatur sind wir in Sprache, da würde mich auch interessieren.
Aber darf, wenn ich da noch schnell einhaken darf? Was ich eben jetzt persönlich als eben, ich rede, es klingt jetzt immer so, wie wenn ich so ein Befindlichkeitsmensch bin, der da permanent seine Emotionen erforscht. Um das geht es nicht. Aber was wir heute beobachten, ist doch, dass wir sehr oft Leute haben, die mit einem unbestechlich scheinenden moralischen Urteil schwarz und weiß auftreten. Und wehe, jemand widerspricht denen. Und wehe, jemand nimmt denen ihren persönlichen Teufel weg und sagt ihnen, du, dieser Teufel, der ist gar nicht so schwarz, wie du da immer schreibst, sondern der ist grau, der ist ja viel ähnlicher als du. Und die Menschen können ja nicht umgehen mit dem Bösen, das sie vielleicht auch selber in sich haben. Aber der Schriftsteller und ich denke eben auch der Literaturwissenschaftler, der nicht moralisiert, der muss doch genau in diese Zonen hinein, wo es weh tut, ohne aber den Leser zu verletzen. Das ist ja dann die ganz große Kunst. Man darf nicht selber zum Moralisten werden und zum Hohepriester. Wie schaffen Sie das?
Das weiß ich nicht, ob mir das gelingt. Also das ist immer mit der Gefahr des Scheiterns verbunden. Vermutlich ist das auch nichts anderes als ein fortgesetztes Scheitern. Das wird nicht anders sein. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, eine Sache der persönlichen Veranlagung. Also ich bin ein Autor, den gesellschaftliche Prozesse interessieren. Insofern würde ich Ihnen zustimmen. Mich interessieren Verwerfungen, mich interessieren die sogenannten großen Themen. Also was ist gut und böse? Wie wird es eindeutig zugeordnet? Woher wissen die das, dass das so ist? Kann man das aufbrechen? Ist das so einfach? Das interessiert mich schon. Oder was eben, sagen wir mal, gesellschaftsüberschreibende Großthemen sind, Flucht, Corona und diese Dinge. Was mich aber eben auch interessiert als Mensch der Sprache, da würde ich die Frage gern zurückgeben. Sie haben uns gefragt, wie sehen wir das in Literatur und Wissenschaft? Wie sehen Sie es im Journalismus? Was ich beobachte im Journalismus ist das Paradoxon oder Scheinparadoxon, dass Literatur marginal zu sein scheint heute, aber eine Macht bekommt in den fiktionalen Dingen. Journalismus wird immer fiktiver und das wird immer dann, wenn Krieg kommt. Das heißt, ich nähere mich den Mythen an, ich nähere mich den Heldenerzählungen an. Es werden billigste Populärkulturhelden wie Batman oder Spider-Man werden recycelt und tauchen in veränderter Form auf. Journalismus nach meiner Beobachtung nähert sich immer mehr der Schmiere an, also der Schmierenkomödie mit dem Kasper, dem Krokodil, dem armen Gretchen. Das sind ja so Erzählmuster, die da auftauchen. Das dient der Zuspitzung und damit natürlich dem Klick oder der Aufmerksamkeitserzeugung. Und was mir auffällt, ist, dass wir Schwierigkeiten bekommen, zunehmend Orte des Realen herzustellen und damit auch einer Wahrheitserzeugung. Jede Gesellschaft braucht Bezirke, die Wahrheit erzeugen oder sich zumindest darum bemühen. Und das war für mich mal eine Aufgabe von Journalismus, weil wir über Aufgaben geredet haben. Und ich merke, dass diese Realitätserzeugung im Journalismus immer mehr zurücktritt. Das ist ja, Sie versuchen das ja noch, sind ja genauso angegriffen.
Das heißt, wir machen das natürlich auf absolut herausragende Art, jede Woche selbstverständlich. Also das ist ja, das geht ja jede Woche, das muss ich jetzt an dieser Stelle sagen, geht ja sofort die Sonne auf, wenn Sie die Weltwoche öffnen. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, aber das ist schon interessant. Also ich glaube, was mich immer interessiert hat und was mich anspricht, und das ist etwas, was ich auch bei Ihnen eben interessant finde, das ist doch, dass man sich die Freiheit herausnimmt, in die Ambivalenz hineinzutauchen. Oder? Und dass man eigentlich sich mit dem konfrontiert, wo es eben nicht so schwarz-weiß aufgeht. Und wo ich mit Ihnen einig bin, Medien neigen natürlich dazu, ja klar, als zum Teil auch etwas die Schoßhündchen der Macht, das zu beschönigen und beschreiben, was da in den gesellschaftlichen Kreisen, in denen man sich bewegt, gut gefunden wird. In Deutschland fällt mir auf, seit eigentlich alles in Berlin oben hockt, also die Politik und die Medien, haben sie da so eine riesen Käseglocke, wo sich alle untereinander die Bälle zuspielen und einig sind. Und deshalb würde ich vermutlich, wenn ich in Deutschland noch tätig wäre als Journalist, als Schriftsteller oder als Wissenschaftler, ich würde vermutlich nur schon, um nicht durchzudrehen, würde ich da einfach Gegensteuer geben, um diese Freiheit herauszuholen. Mich würde noch interessieren, Herr Gansel, was ist für Sie, für die heutige Zeit, so wie Sie die Zeit wahrnehmen, der interessanteste Schriftsteller? An wen, sozusagen, was lesen Sie oder was fasziniert Sie? Was wäre der nächste große Stoff, mit dem Sie sich beschäftigen? Und das hat ja immer auch mit der Gegenwart zu tun, warum man sich mit etwas vielleicht Vergangenem auseinandersetzt. Was ist für Sie im Moment vielleicht der Schriftsteller oder die Schriftstellerin der Zeit, die man jetzt lesen muss?
Ich sage es mal so, ich komme noch mal auf das zurück, was Sie zuerst angesprochen haben, worüber wir eben diskutiert haben. Und während ich davon rede, überlege ich mir, wie ich Ihre Frage beantworten kann. Mhm. Also wir haben ja eins besprochen und darum geht es, glaube ich. Natürlich kann man den Teufel oder darstellen. Es geht letztendlich in der Literatur ja darum, Schwarz-Weiß-Darstellung zu vermeiden. Und das dazu gehört, dass man auch Täter darstellen können muss. Wobei klar ist, in dem Augenblick, wo die gesellschaftlichen Normierungen, wenn es um historische Personen geht, sehr stark sind, dann ist das schon etwas, was heikel werden kann, weil das Verlangen groß ist, eine Moral mitzuliefern, also zu sagen, was gut und was schlecht ist. Das war übrigens auch der Ansatz, den es nach 45 oder 49 die DDR gegeben hat. Den Krieg darstellen auf jeden Fall, aber es muss klar sein, wer die Täter sind.
Genau, wer die Guten und wer die Bösen sind.
Das ist eine Forderung. Demgegenüber gibt es, ich zitiere ihn nochmal ganz gern, weil es das, glaube ich, das Problem ist. Es geht gar nicht so sehr darum, wen ich darstelle, sondern es geht ja auch schon bei simpleren Geschichten, die erzählt werden, allem Anschein nach darum, dass eine Moral mitgeliefert wird. Dass also das gemacht wird, was Literatur eigentlich nie machen soll, oder nie will ich nicht sagen, aber doch nicht unbedingt ihre Aufgabe ist. Jonsson hat gesagt, die Quintessenz oder Lieferung einer Moral, das ist der Bruch des Vertrages. Was zu sagen ist, das sagen Sie, also die Leser. Kein anderer, nicht der Autor, hat zu sagen, wer gut und wer
böse ist. Also ist Uwe Jonsson nach wie vor für Sie der Referenzpunkt des Schriftstellers, den man heute eigentlich lesen müsste oder wieder lesen müsste?
Ja, da wäre ich sehr dafür und nicht nur, weil ich ihn viel gelesen habe, sondern weil das ein Autor ist, der sich diesen Einseitigkeiten schlichtweg entzieht, der radikal darauf beharrt, dass es darauf ankommt, wie wir immer schon wieder gesagt haben, also die andere Seite mit ihren eigenen Augen zu sehen. Und das meint damals Ost und West, das meint USA, das meint den Vietnamkrieg, das meint Russland, die Sowjetunion und so weiter. Das ist etwas, was, glaube ich, für die Gegenwart ganz entscheidend ist. Und etwas kann Literatur eben eigentlich nicht mehr sein. Da kommen wir noch wieder, würden wir wieder ins Theoretische kommen. Nur der Satz noch. Karl Eibel, ein Kollege aus München, der schon viel zu früh verstorben ist, hat davon gesprochen, dass Literatur, die moderne Literatur, hat sich verändert von einer, Zitat, Thesenverkündigungsanstalt, was immer Moral mit meint auch, hin zu einer öffentlichen Instanz, die Probleme verhandelt, die bis in die Gegenwart reichen. Und genau das ist es, was Literatur an der Stelle zu tun hat. Und Literaturwissenschaftler müssen die Leute, die das tun, stark machen und nicht umgekehrt.
Kommen wir zur letzten Frage an Sie, Herr Telkamp. Ja, in der heutigen Zeit, was ist eigentlich der Stoff, der Sie packt? Es gibt ja die Schriftsteller, die in ganz verwirrten Perioden, wenn alles diabolisch durcheinander gewirbelt wird, haben sie den Halt gesucht in den historischen Stoffen. Oder man schreibt Liebesromane, um die Leute da aus den Abgründen der Politik herauszuholen und das Herz wieder zu kitzeln, oder eben, dann gibt es diese frivolen Vorschläge, da einen Roman über Putin zu schreiben. Das wäre dann sozusagen die literarische Schocktherapie in einer gewissen gesellschaftlichen Situation. Wonach drängt es Sie? Was ist der Stoff, oder auch als Leser, sage ich mal, wo spüren Sie, wo geht's, was finden Sie, ist jetzt der Schriftsteller, die Schriftstellerin zur Zeit, was muss man jetzt lesen, was beschäftigt Sie?
Tja, also das sind die Sachen, die bei mir schreibreif werden. Und schreibreif wird bei mir, was mich zu innerst beschäftigt. Das sind Fragen von Macht. Das hängt mit meiner Biografie zusammen. Wenn man erfahren hat, was Macht kann oder wozu sie in der Lage ist, wird das zumindest mich dann immer beschäftigen. Das sind die Erscheinungsformen von Macht. Und das ist vor allem heute auch die Erscheinungsform von Sprache, Sprachmacht, also Propaganda. Die Herstellung von zweiten Wirklichkeiten, die erste überformen. Was ist überhaupt noch Realität, wenn wir über das Thema Krieg sprechen? In der Bilderflut von Drohnen, wem kann man trauen? Gibt es das überhaupt noch? Schiller hat mal gesagt, die Wahrheit ist möglich. Es hätte so sein können. Das heißt, eine Figur, die mich interessiert, ist ein irrender Mensch, der das weiß, der vielleicht selbst Teil dieser Maschinerie ist, vielleicht selber in dieser Propagandaabteilung sitzt, aber zunehmend in Zweifel gerät, was er tut und was um ihn herum passiert. Und der sich ganz einfache Irrtumsfragen stellt, wer bist du, woher kommst du? Er vergewissert sich über seine Zeit, über seine Jugend oder sie, geht den Figuren nach, er schaltet Zeiten parallel. Wir hatten schon mal eine Umbruchszeit 89 mit großen Euphorien, mit großen Abstürzen zurück. Was ist daraus geworden? Wie sehen wir das jetzt in der Gegenwart? Was ist aus den Aufbruchsversprechen geworden? Das sind so Stoffe, die mich interessieren. Und dann natürlich eine Gesellschaft, die verschiedene Spieler hat, Journalisten, die ihren Auftrag ernst nehmen oder es versuchen, Journalisten, die nur Aktivisten sind, Zyniker, die gibt es ja alle in diesem Berufszweig, das kennen wir alle. Dann natürlich Leute, die sich für alles gar nicht interessieren, nur Liebesromane lesen, was ein Irrtum ist, denn auch der Liebesroman enthält gesellschaftliche Ambivalenzen und es gibt keinen Liebesroman, der vollkommen unpolitisch ist. Allein, wenn Sie das nehmen in der Sowjetunion, wie sieht ein Liebesroman in der Sowjetunion aus? Da können Sie sich nur in der Parkbank treffen. Ja. Wo treffen sich zwei, die sich in der Sowjetunion lieben? Die treffen sich im öffentlichen Park, weil sie nicht mal ein Zimmer oder eine Wohnung haben. Und schon da kommt die Politik mit hinein. Wenn man glaubt, es gibt Johannes Mario Simmel, irgendwelche unpolitischen Geschichten, das ist ein Irrtum, das halte ich für ein Irrtum. Also mich interessiert die Gesellschaft, wie sie angetrieben ist, wie sie funktioniert und das sind so die Dinge. Und wenn Sie mich fragen, wen man lesen sollte, die Klassiker. Uwe Jonsson würde ich Herrn Ganzel sofort zustimmen. Das ist einer, den ich auch immer wieder lese, gerade weil er zwei Dinge liefert. Er liefert Alltag in den Jahrestagen von New York, von dieser Gesine. Und er liefert Vergewisserung über ihre Herkunft in Mecklenburg, also Heimat. Das macht er nie klischeehaft. Und er macht es immer so, dass man das Gefühl hat, die Welt, die er erzeugt, ist tragbar. Das ist eine tragbare Heimat. Eine moderne Form von Heimat auch. New York ist eine Stadt, das kennen Sie, voller Zuzügler. Und wie kann man sich dann mit seiner Identität noch behaupten? Die Themen kommen alle vor. Also wenn, dann kann man die Klassiker lesen. Dostojewski kommt wieder. Der war nie tot.
Und ich sage Ihnen, ein ganz großes Leseereignis für mich war Tolstoi, Krieg und Frieden. Weil das ist ja das Schlimmste. Wissen Sie, Sie haben sich vorher da ein bisschen da echauffiert, zu Recht, dass ich da diesen Herrn Fürmann nicht kannte. Aber wissen Sie, ich bin also auch Tolstoi, habe ich erst vor kurzem kennengelernt. Ich wusste schon den Namen, aber ich habe es natürlich nicht gelesen. Ich habe letztlich mich durchgebissen durch Krieg und Frieden. Und alle, die den Napoleon-Film schauen und da schon in Achtungsstellung salutieren für den Empereur, denen empfehle ich im letzten Buch von Krieg und Frieden Tolstois geschichtsphilosophische Ausschweifungen über Napoleon zu lesen. Das ist auch etwas vom Brillantesten. Nun, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Ganzel, Sie können noch ganz kurz etwas sagen und Sie können auch noch etwas sagen, aber da müssen wir zum Schluss kommen, weil die Regisseurin drängt uns dazu, dass wir da unser Gespräch langsam auch zum unabwendbaren Höhepunkt führen sollen. Bitte.
Ja, über das, was wir jetzt hier eben gesprochen haben. Es geht letztendlich darum, und das ist, glaube ich, mit die entscheidende Frage, Kunst hat das, was man ein Freiheitsprivileg nennt. Und wir reden immer von der Autonomie der Kunst. Und wenn es dann Tendenzen oder Überlegungen gibt, die jetzt in etwa so daherkommen, die sagen, dieses Freiheitsprivileg kann dazu führen, dass Texte entstehen oder Werke entstehen, die unsensibel, ich zitiere jetzt fast, mit der Wirklichkeit umgehen, dann haben wir ein Problem, wenn das der dominierende Literaturbegriff werden würde. Denn Literatur hat ja gerade das Gegenteil zu machen. Sie hat mit Dingen sich zu beschäftigen, unsensibel gegebenenfalls, aufstörend, verstörend, nicht nur, aber auch. Und da wären wir dann jetzt, und Sie haben mir den Ball schon so oft zugespielt, ich habe ihn nicht aufgegriffen, bei Brigitte Reimann. Nämlich bei der Reimann kann man das auch sehr gut sehen. Das ist ja eine DDR-Autorin, eine Autorin, die sehr früh durchaus an konflikthafte Widersprüche gegangen ist, der damaligen Gegenwart. Und sie hat dann einen Satz geprägt, und der sie, ja, sag ich mal, bestimmt hat ihr ganzes Leben lang. Und der Satz lautete, jetzt kommt er, wenn ich zwei, drei gute Romane schreibe, was interessiert da mein Privatleben? Es ist keinen Pfifferling wert. Und dann der Satz, nur das Werk wiegt. Und da sind wir bei einem Punkt, glaube ich, der ganz entscheidend ist.
Nur das Werk wiegt. Wollen Sie da noch widersprechen, Herr Telkamp?
Das ist eine schwierige Frage. Ich würde noch ein anderes Gelegenheit zum anderen Schlusswort. Ich würde mich da raushalten wollen, muss ich offen zugestehen.
Also ich gebe Ihnen noch ein ganz, ganz knappes Zeitfenster.
Nämlich. Aber ich nehme es auf von Herrn Ganzel, Stichwort Freiheit. Ich glaube, für uns geht es jetzt darum, dass wir Orte haben und bewahren, wo wir uns frei äußern können. Und frei heißt, ohne dass wir Sanktionen befürchten, dass auch eine geistige Bereitschaft da ist, das andere Argument egal ob es jetzt mal sich verstolpert oder nicht, aufzunehmen. Und diesen Ort der Freiheit lief oder bietet uns Susanne Dagen im Kulturhaus Lauschwitz wie in diesem Raum zumindest keine zweite. Und ich glaube, das ist ein Anfang, dass wir diese Orte der Freiheit, auch der freien Diskussion, uns erhalten.
Vielen herzlichen Dank. Zwei wunderbare Schlussworte, die mir jetzt natürlich die Schlusspointe völlig verhageln. Ich wollte nämlich sagen, das ist jetzt ein wunderbares Gespräch, das genau mit dem Ergebnis zu Ende gegangen ist, das ich beabsichtigt habe, nämlich, dass wir uns auf dieser Bühne hier nicht einig geworden sind. Aber jetzt haben wir am Schluss hier den absoluten Konsens. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich diesen Gottesdienst wieder stören kann. Aber ich sage Ihnen noch einen letzten Punkt. Ich bin ja einer, der auch schon oft immer wieder durch diese sogenannten Shitstorms und weiß nicht was gelaufen bin und all diese Inquisitorengesichter. Und ich würde noch einen Gedanken hinzufügen und sagen, wissen Sie, die Wahrheit oder das, was man vielleicht auch für die Wirklichkeit hält, war eigentlich immer schon eine Zumutung. Und nichts ertragen die Menschen manchmal schwerer, als wenn man ihnen beschreibt, wie etwas ist. Weil das Hirn eben eine Fälscherwerkstatt ist. Und ich glaube, da haben wir auch einen Konsens. Wir sind halt manchmal auch die Überbringer der schlechten Botschaft, der Botschaft der Wirklichkeit. Sie können natürlich als Künstler das so schön schreiben, dass das Herz frohlockt, wenn man es liest. Wenn ich es bringe, dann ist natürlich nur noch reine Empörung. Und Sie können sich sozusagen im Elfenbeinturm des Wissenschaftlers den Anschein der Objektivität geben. Aber am Ende des Tages, meine Damen und Herren, sind wir alle am gleichen, gnagen wir am selben Knochen herum. Und ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken für diese Diskussion und Ihnen, Frau Dagen, natürlich für diesen Schutzraum der Freiheit und der interessanten Gespräche.
Vielen Dank, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit bei dieser Veranstaltung, bei dieser Sendung Krieg und Frieden, die Macht der Literatur in schwierigen Zeiten. Und natürlich ging es nicht nur um die großen Themen Krieg und Frieden, sondern um die noch größeren Themen. Und damit nochmal vielen Dank an unsere Gäste. Liebe Uwe Tellkamp, natürlich das Thema, was ist Kunst? Was ist Kitsch in schwierigen Zeiten? Lieber Roger Köppel, was ist Wahrheit? Was ist reines Moralisieren? Und lieber Carsten Ganzel, als ein Plädoyer für den Wissenschaftler, was ist Information? Und ja, was ist einfach nur Propaganda? In dem Sinne, ach ja, und um mein Fauxpas von vorhin doch nochmal aufzunehmen, Herr Köppel, die Weltwoche, warum sage ich, dass die Weltwoche eine Monatszeitung ist? Da steht so viel drin, das reicht in der Woche für einen ganzen Monat. Und natürlich... Das Ziel, lieber Herr Köppel, ist eine Jahreszeitschrift. Vielen Dank für Sie, dass Sie dabei waren. Vielen Dank.